Ja, so ist das, wenn wir nur eine Folge sehen aus einer Staffel, nur die Folge 6, und dann merkt man, ich kriege den Zusammenhang überhaupt nicht hin. Ich verstehe hier gar nichts. Geht mir manchmal tatsächlich so, wenn ich in den Raum gehe, wo wir den Fernseher stehen haben und da läuft gerade irgendwas, dann denke ich auch, wo ist das gerade? Und so ist das mit der Weihnachtsgeschichte auch, wenn wir den Zusammenhang aus Lukas 2 nicht irgendwo im Ganzen sehen, im Ganzen der Bibel, im ganzen Zusammenhang von Gottes Plan, dann geht es uns ähnlich wie eben ein Bruchstück einer Folge oder Serie nur zu sehen. Deswegen gibt es diese Predigtreihe jetzt im Advent 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und da geht es wirklich darum, die große Geschichte, das große Ganze um Weihnachten zu erkennen. Wir merken, dass es ein längerer Weg ist, bis Christus gekommen ist in die Welt und dass Gott damit einen großen Plan hat. Und das wollen wir uns anschauen. Wir haben ja gehört, 1189 Kapitel gibt es in der Bibel, 66 Bücher, aber nur einen Autor, den Heiligen Geist Gottes. Weihnachten, deswegen das Thema heute, wenn wir den ersten Advent haben, die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte. Wenn wir Weihnachten als Geschichte von Gott mit dieser Welt sehen, dann kommen wir diesem Gedanken erheblich näher, was das heißt, dass Weihnachten in dem großen Zusammenhang Gottes steht. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Das ist beschrieben auf den ersten Seiten der Bibel als etwas ganz Besonderes, etwas ganz Großartiges. Alles wurde im Detail kreativ geschaffen und das Urteil, das darüber steht, es war sehr gut. Es war sehr gut, weil es vom Schöpfer kam. Und er hat auch das Geschöpf, den Menschen geschaffen, wie es dort beschrieben ist. Also etwas, das auch einen ganz besonderen Platz in der Schöpfung hat. Einen Raum auch, weil Gott sagt, du als Mensch, meine Kreation, du darfst über diese Kreation der Schöpfung herrschen. Was für eine Verantwortung. Und in dieser Verantwortung, da steht der Mensch. Aber dann merken wir, da ist ja auch irgendwas, was nicht so harmonisch mit Gott läuft. Also die ganze Harmonie, die dort am Anfang beschrieben wird, die im Garten Eden folgt, wenn man den zweite Kapitel der Bibel liest, das ist etwas, wo wir merken, das ist wunderbar. Frieden, Harmonie, ich sage mal das, was wir uns wünschen. Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist ja, was passiert dazwischen? Warum erleben wir in unserem Alltag heute nicht diesen Frieden, nicht diese Harmonie? Warum sind so viele Unstimmigkeiten, Kriege im Kleinen wie im Großen, Streit und eben Unfrieden? Aber es gibt eine Perspektive, die auch zum Ende der Bibel beschrieben wird. Da gibt es einen wichtigen Vers, den haben wir mal mitgebracht, die Perspektive für einige, wie Gott sie in der Bibel beschrieben hat. Am letzten Sonntag dazu eine Predigt gehört, Offenbarung 21, nur mal die Verse 3 und 4. Und von dem Thron Gottes her, hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Anfang und Ende, wie so diese Klammer. Aber die Frage, die im Raum steht, warum entdecken wir so wenig von diesem göttlichen Frieden, der hier beschrieben ist in dieser Zeit? Und ich will versuchen, dass wir das entfalten im Zusammenhang mit Weihnachten. Deswegen feiern wir ja Advent, die Ankunft Jesu. Also der Garten Eden, der wird beschrieben. Und dann steht da ein Baum. Wir lesen das im 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen im Garten Eden wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte tragen. Und in der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Da ist also ein Baum, wo es um eine Entscheidung geht zwischen Gut und Böse. Von dem Baum sollte der Mensch nicht essen. Aber er hat die Entscheidung, es zu tun oder es sein zu lassen. Und wenn wir weiterlesen, wissen wir, Adam und Eva haben die Entscheidung getroffen, von diesem Baum zu essen. Und damit haben sie sich im Grunde für das Böse, das gegen Gott Gerichtete, entschieden. Und die nächsten Folgen und Staffeln, wenn wir mal in dem Bild von den Fernsehserien bleiben, die drücken aus, wie das damit weiterging, was für Auswirkungen das hatte. Und ja, wie sehr sich das sozusagen potenziert und vermehrt hat, was sich da freigesetzt hat an dieser Entscheidung gegen Gott. Die Auswirkung war, dass sie sich schämten, dass sie sich versteckten vor Gott. Danach kamen Missverständnisse, dann kamen Konflikte, dann entstand Misstrauen, es entstand Rebellion. Das sind Bilder, die wir entdecken in diesen Staffeln und Folgen. Die Entscheidung zum Bösen hat im Kapitel 4 dann noch einmal eine Auswirkung. Da merken wir, dass Kain und Abel eine Rolle spielen. Es gab Mord und Totschlag im wahrsten Sinne des Wortes und sie entfernten sich noch mehr von Gott, weil Abel ist praktisch getötet worden von seinem Bruder Kain. Aus Gründen wie Neid und was alles so dazu führen konnte. Und genau in den Vers lesen wir mal, dann passierte nämlich die Entscheidung des Kain weg vom Ort der Bestimmung Gottes, heißt es. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande Not östlich von Eden nieder. Er verlässt diesen Ort. Er verlässt diese Gemeinschaft mit Gott. Er hat sich selbst so entschieden. Und wir haben vielleicht auch etwas, wo wir spüren, naja, wie ist denn das mit meinem Verhältnis bei Gott? Bin ich an dem Ort der Bestimmung oder bin ich vielleicht auch, ich sag mal, gedrängt? Bin ich vielleicht sogar innerlich auf der Flucht? All diese Dinge, die wir in uns vielleicht auch merken, getrieben zu sein. Und dann dieses Kontrastprogramm von der Weihnachtsgeschichte, wo wir in einer Weise etwas erfahren von einem Frieden, den Gott geben will, wo wir etwas erfahren von Freude, von etwas ganz Besonderem. Ich habe hier mal einfach zum Hören in Lukas 2, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, er ist der Messias, der Herr. Aber um von diesem Heiland überhaupt zu verstehen, was gemeint ist, brauchen wir diesen Zusammenhang, was es eigentlich heißt, dass wir heil werden können wieder, aus diesem Bruch heraus heil werden. Dass vom Anfang, wo wir vom Heil ja gehört haben, wie Gott sich das vorgestellt hat, dass wieder in einer Art und Weise durch diesen der da kommt, geschehen kann durch den Jesus. Aber er sollte wahrscheinlich in der Vorstellung der Leute damals, als Jesus kam, die Zustände besänftigen, etwas neu machen, aus der Macht befreien, die Judäa getroffen hat, nach dem Motto Make Judea Great Again. Ja, so dieses Programm, das stand da und der Anspruch war da. Und welchen Anspruch, welche Vorstellung hast du mit dem Christuskind? Was verbindest du mit dem? Den Friedefürst, so wie er bezeichnet wird, dass er Frieden bringt? Was ist deine Vorstellung von diesem Christus? Es geht an Weihnachten weniger darum, dass Fehler und Fehlverhalten in dem Sinne jetzt thematisiert wird bei uns und dass wir quasi so in das hineinkommen, was ein moralisch-religiöses Umschalten angeht. Es geht vielmehr darum, dass Gott etwas grundlegend neu machen möchte. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir als Geschöpfe in Verbindung mit diesem Schöpfer leben dürfen. In vertrauensvoller Verbindung. Dass es darum geht, in diesem Frieden mit diesem Gott dauerhaft leben zu können. Weihnachten steht also in einem viel größeren Zusammenhang. Das Zwischenfazit ist quasi eine Fehlentscheidung, die wir, wenn wir das in der Bibel sehen, die führt oft weiter und weiter und potenziert sich. Und das kann uns dann auch gehen, dass wir uns am Ende fragen, sind wir eigentlich noch da, wo wir hergekommen sind? Oder haben wir uns in der Reise verloren? Müssen wir wieder ganz neu gefunden werden? Brauchen wir so einen Heiland, dass wir nach Hause kommen? Jesus sagt von sich selber, der Menschensohn, er selbst, ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Zusammenhang von Weihnachten. Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Wenn wir vorhin gehört haben, es geht um Wahlmöglichkeiten, dann ist ja so die Frage auch, wie bist du groß geworden? Bist du vielleicht in einer Tradition groß geworden, hineingewachsen? Und da gehörte in der christlichen Tradition die Taufe dazu, dann vielleicht die Konfirmation. Und ja, und du bist da so drin und lebst das so. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, ist das schon etwas Eigenes für dich geworden? Ist es etwas geworden, mit dem du dich identifizieren kannst? Wo, ich will mal sagen, du dem Kind einen Namen geben kannst. Das Kind, das geboren ist, heißt Christus. Ist es ein Kind, das da geboren wurde? Oder kannst du ihm einen Namen geben, dass sozusagen eine ganz persönliche Verbindung zwischen dir und diesem Kind entstanden ist? Aber schauen wir uns mal Josef an. Josef, der Mann von der Maria, erfährt, dass seine Frau schwanger ist und er weiß, dass sie keinen intimen Verkehr hatten. Also ist doch naheliegend, dass er sich fragt, im Ernst, Maria, hast du mich betrogen? Also wäre ebenso naheliegend, er zieht jetzt von dannen und Maria bleibt zurück. Aber das tut er nicht. Warum? Was ist passiert? Er tut es nicht, weil er in die Situation Hintergründe erklärt bekommt. Ein Engel erscheint ihm und er erklärt dem Josef, dass das Kind vom Heiligen Geist Gottes kommt. Und jetzt kommt der Punkt, Entscheidungen und Wahlfreiheit. Josef sagt, ja, ja, das glaube ich, ja, das nehme ich an, ja, das Kind, das geboren wird, dem gebe ich einen Namen und ich stehe zu meiner Frau und bleibe bei ihr. Und dann wird er in einen größeren göttlichen Zusammenhang eingebunden. Und das ist, wenn auch wir Ja sagen. Ja sagen zu dem, dass es göttliche Offenbarung gibt, dass Gott uns in einen größeren geistlichen Zusammenhang hineinnehmen will. Und ja, wir erleben dürfen, dass es etwas ist, was du selbst beantworten kannst. Was du ganz persönlich beantworten kannst im Glauben an dieses Kind, das geboren wird. Ja sagen. Und dann wirst du merken, wie Gott dich auch hineinnimmt in einen größeren Plan, den er vorhat. Es gibt eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die seit dem Verlassen des Garten Edens im Paradies in uns Menschen tief verwurzelt und verankert ist. Aber diese Sehnsucht drückt sich in unserer Gesellschaft ganz anders aus. Ganz praktisch mal diese Bewegung Magic Cleaning. Es gibt ein Buch, das heißt so Magic Cleaning. Das ist von der Marie Kondo geschrieben. Ein Buch in 27 Sprachen übersetzt und über 7 Millionen Mal verkauft. Das Grundprinzip ist, man fängt zu Hause an und trennt sich von ganz vielen Dingen. Man behält nur das, was einem Freude macht und entfernt alles andere, wirft es sozusagen aus dem Fenster. Es wird dann allerdings beschrieben, das geschieht respektvoll. Und in einer Art und Weise, dass man sich gut verabschieden kann von den Dingen. Aber letztlich wirft man es doch aus dem Fenster und schafft Ordnung. Und das ist eine Sehnsucht, die wir haben. Wir wünschen uns Ordnung, wir wünschen uns Klarheit, eine klare Richtung in unserem Leben. Und in diesem Sinne ist ja die Frage auch, hast du vielleicht schon etwas über Bord geworfen für dich in Bezug auf Kirche? Enttäuschungen, Verletzungen, Unverständnis in Bezug auf Glauben oder womöglich in Bezug auf Gott selbst quasi über Bord geworfen? Naja, vielleicht nicht ganz, aber so schon. Und dann kommen wir auf einmal und stellen fest, ja, Kirche ist auch viel Bodenpersonal und viel Menschliches, manchmal allzu Menschliches. Und da passieren schlimme Dinge. Wir erleben viel in der Öffentlichkeit. Und ich will hier nicht stehen und klagen oder anklagen. Ich bin selbst davon betroffen und merke, dass ich selbst immer auch an Grenzen komme. Und jeder von uns wird merken, manches ist vielleicht, wenn wir das sehen und erleben, kaum entschuldbar. Aber es ist gut, wenn auch eine Klärung stattfinden darf. So wie bei dem Magic Cleaning vielleicht mal zu überlegen, was ist denn nicht doch lohnenswert, nicht doch positiv, nicht doch wertvoll. Zu gucken auch, wodurch gewinnt etwas seinen Wert. Im theologischen Seminar Krishona war mal ein Geigenbauer bei einer Konferenz, Martin Schleske, der hat ein Buch rausgebracht, Der Klang. Und dann stand er mit Hölzern und hat da geklopft. Er ist Geigenbauer. Schon seit vielen Jahren, Experte für exklusive gute Geigen. Und dann klopft er gegen ein Holz, das dröhnt etwas. Und dann klopft er gegen ein anderes Holz, das klingt richtig schön. Und dann beschreibt er, dass diese Hölzer, die klingen, meistens in besonderen Höhenlagen sind. Dass die besonders Stürmen ausgesetzt sind. und dass dadurch dieses Holz quasi etwas produziert, dass wir mit einer Widerstandskraft schwingungsfähige Zellen quasi und dadurch wertvoll werden, klangvoll werden. Übertragen wir das Bild auf uns. Wenn wir schwere Erfahrungen machen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, kann es gut sein für den Klang, den Gott in uns legen will. Auch wenn ich sage, diese Erfahrung will ich kein zweites Mal machen. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem kann sie uns reifer machen, wertvoller machen, voranbringen. Und so ist es auch, wenn wir schwere Erfahrungen gemacht haben, vielleicht mit der Kirche, mit dem Glauben oder auch mit Gott. Das hat immer auch einen positiven Klang, eine positive Richtung. Das wünsche ich uns. Behaltet das Gute. Wenn wir den Vers aus 1. Thessalonicher 5 hören, wo Paulus schreibt, prüft alles und behaltet das Gute. Das ist die Aufforderung an uns, zu schauen, gibt es nicht doch Schönes, Kostbares in der Gemeinde, im Glauben, in der Begegnung mit Gott, wenn wir im Zweifeln sind, wenn wir vielleicht da unsere Fragen haben. Er ist und bleibt der Schöpfer vom Anfang, der uns geschaffen hat und wertvoll alles in uns hineingelegt hat. Er ist von Anfang an der, der das Heil wollte vom Paradies her und der es wiederherstellen will. Es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Und dass wir diese tiefe Sehnsucht aber in uns haben nach diesem Heil, nach diesem Frieden mit Gott. Und deswegen brauchen wir diese besondere Begegnung. Diese Sehnsucht drückt Psalm 42 aus. Da heißt, meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zu dem Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Dieses in Kontakt kommen, dieses mit Gott Frieden haben dürfen, das ist die tiefe Sehnsucht, die wir unten in uns tragen. Ich möchte zusammenfassen nochmal, das ist im Advent die Frage nach dem großen Zusammenhang von Weihnachten und was das mit uns zu tun hat. Am Anfang hat Gott die Welt in Harmonie geschaffen im Garten Eden. Aber da stand auch der Baum des Guten und des Bösen. Das heißt, wir können entscheiden. Er gibt uns die Wahlfreiheit hinein in die Frage eben auch, was es heißt, in Harmonie und Einklang mit Gott zu leben. Wenn wir uns aber davon entfernen, wie Adam und Eva es getan hat, wie Kain und Abel die Situation es erlebt haben, wo Kain den Abel erschlägt, wo wir merken, es sind Entscheidungsfreiheiten zum Bösen, die haben ihre Folgen und vermehren sich. Diese Spirale, die dann ist, und dann lässt Gott auch diese Folgen geschehen und lässt uns in den Konsequenzen leben. Und umso schöner leuchtet dieses Kontrastprogramm von Weihnachten und der Weihnachtsgeschichte, wenn etwas ganz Neues, etwas Heilschaffendes von Gott gemacht wird. Der Sehnsuchtsort ist nämlich, zu Gott nach Hause zu kommen, dauerhaften Frieden wieder zu finden. Und dann sind wir auf Josef gestoßen, wie er mit dieser Frage, ist das Kind jetzt, wie soll ich damit umgehen? Und wenn er merkt, ich bejahe es, es ist von Gott so gewollt. Und dann wird er eingebunden in diesen großen göttlichen Plan. Du auch und ich, wir haben Wahlmöglichkeiten. Wir können entscheiden, wie beim Josef, wie wir zu diesem Kind stehen. Und Gott möchte, dass wir unsere große Sehnsucht wirklich stillen. Und dann vielleicht das, was wir an Erfahrungen, an schwierigen Dingen in Bezug auf Kirche, Glaube oder vielleicht auch mit Gott gemacht haben, vor ihn bringen. Und da auch mit Barmherzigkeit und Liebe umgehen und schauen, ist da nicht doch etwas Gutes, Kostbares verborgen? Ist nicht vielleicht doch ein Schatz dahinter? Ein guter Plan Gottes. Und das zu entdecken, lohnt sich. Behaltet das Gute, sagt Paulus. Die Suche bei Glauben nach dem Guten, Schönen und Kostbaren. Zu merken, Weihnachten hat viel, so wird es beschrieben, mit Freude zu tun, mit Frieden, mit Dankbarkeit. Ja, Gott will auch durch Weihnachten, dass wir wieder neu das Leben mit ihm teilen. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du gerade bewegst, aber wir wollen uns mal einen Vers anschauen, wo Gott in Jeremia 29 etwas sagt, das dich genauso betrifft wie mich. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn du diesen Sehnsuchtsort Gottes in dir spürst, dann ist das das Geheimnis, was Gott gerade geäußert hat. Er will sich finden lassen. Du darfst wieder neu zu ihm kommen, zu diesem Sehnsuchtsort des Friedens, des Heils. Er will sich finden lassen. Er will, dass du in diesem Frieden leben kannst, Tag für Tag mit ihm. Aber es braucht deine ganz persönliche Entscheidung dafür. Die Wahlfreiheit lässt uns Gott, er drängt niemanden. Und in diesen Versen von Jeremia hören wir, es hat etwas mit dem Gespräch mit Gott zu tun. Das heißt, du bist eingeladen zu beten, zu Gott. Und deswegen will ich diese Predigt jetzt mit einem Amen beenden und dich einladen, in den nächsten 1 bis 2 Minuten einfach mal Stille zu haben. Und etwas nachklingen zu lassen von dem, was du gehört hast. Und vielleicht ist es auch die Einladung, wie eben in Jeremia gehört, mit ihm zu reden, ihn neu zu suchen, sich auf ihn neu einzulassen. Amen.